SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns im Studio Michael Hanshal. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Kommunikationsstratege. Heißt also, ich muss ganz genau aufpassen, was ich heute sage. Ne?
Nein, das sind Sie definitiv nicht. Sprechen Sie so, wie Sie möchten. Alles ja? Gut, ja, wunderbar.
Hören Sie vielleicht anders hin? Könnte ja sein, oder?
Ja, ich höre definitiv etwas anders hin. Aber ja, ich bin heute nicht da, um jemanden Maß zu regeln, sondern ich freue mich auf ein gutes Gespräch und sprechen Sie einfach so, wie Sie möchten. Nehmen Sie bitte keine Rücksicht auf mich.
Wir freuen uns, was Sie zu sagen haben. Dennoch, das Hören ist ein ganz spannender Punkt. Ja. Wenn Sie sagen, Sie hören anders hin, worauf achten Sie denn dann ganz besonders?
Auf den Ton und natürlich auf die Worte. Die Wortwahl. Ich bin ein großer Fan, ein großer Freund der Wertschätzung. Und ja, des guten gesprochenen Wortes. Und ich höre da so ein bisschen genauer hin als möglicherweise jemand anders. Aber ich bin jetzt auch niemand, der mahnend den Finger hebt und sagt, Achtung, das hast du jetzt falsch gesagt. Sondern ich versuche, in einem Gespräch ein bisschen zu verbessern, ohne jetzt lehrerhaft rüberkommen zu wollen.
Na, Sie waren ja heute Morgen schon unterwegs. Vielleicht ist Ihnen ja schon irgendwo etwas aufgefallen, wo Sie sagen, ah, da habe ich was Besonderes gehört, das würde ich vielleicht anders formulieren.
Gar nicht. Ich hatte heute Morgen ein sehr, sehr nettes Gespräch mit dem Taxifahrer, der mir Stuttgart 21 erklärt hat. Das fand ich sehr sympathisch und alles wunderbar, alles gut. Da gibt es gar nichts zu bemängeln.
Sie sagten jetzt gerade, Sie legen ganz besonders Wert auf Wertschätzung und ja, haben festgestellt, dass die Wertschätzung in unserem Miteinander sprachlich eher verloren gegangen ist. Haben Sie eine Ursache ausmachen können?
Ja, es ist so, dass wir ja nun jeden Tag kommunizieren. Wir sprechen jeden Tag. Und die meisten sind davon überzeugt, dass sie es sehr gut können. Und dann achtet man weniger auf die Feinheiten. Und in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir uns ja befinden, ist es tatsächlich so, dass ich beobachte, dass gerade diese Wertschätzung, diese Werte, die wir haben, dass die verloren gehen. Weil man einfach schnell ein neues Thema besprechen möchte oder schnell etwas übermitteln möchte. Und das finde ich sehr schade, weil mit einem wertschätzenden Wort oder auch mal mit einem Lob, wir sind ja auch ganz weit weg von Lob, von einer lobenden Gesellschaft.
Nichts gesagt ist schon gelobt.
Richtig, genau. Das ist ja hier im Schwabenlände genau der Spruch. Und ich finde das schade. Warum denn nicht loben? Warum denn auch nicht wertschätzend sagen, ich finde das toll, was Sie gemacht haben. Oder ich baue auf Sie. Ich finde, Sie machen einen tollen Job. Ich finde es immer schade, wenn man das weglässt.
Wobei, aus dem journalistischen Hintergrund muss man natürlich auch etwas in Zweifel ziehen, gerade wo Sie das Loben ansprechen. Mhm. Wir hatten mal eine Vertreterin der Generation Z hier und die sagte, ja, meine Eltern haben mich permanent gelobt, auch wenn ich nur eine Siegerurkunde bekommen habe. Ja. Dann haben die mir das Gefühl vermittelt, ich hätte bei den Olympischen Spielen gewonnen. Dabei war es nicht mal mehr eine Ehrenurkunde. Ja. Also muss man bei Lob nicht auch aufpassen, wie man es macht? Ist das nicht auch ein wichtiger Punkt?
Ja, man darf nicht überloben. Aber natürlich, es sind Eltern. Eltern loben ihre Kinder. Ich weiß es beim einen, ich habe zwei Töchter. Und natürlich bin ich auch immer voll des Lobes. Und wenn meine Kleine, die hat jetzt im Tennis eine Goldmedaille gewonnen, im Tenniscamp, das fand ich so großartig. Und da flippe ich natürlich als Papa aus, das ist ja ganz klar.
Das war dann ja auch die Goldmedaille.
Ja, genau, das war sie dann auch.
Ja. Jetzt haben wir eine Ursache ausmachen können. Sie sagen, die Schnelligkeit, also das Schnelle beeinflusst unsere Sprache. Was für eine Ursache haben Sie vielleicht noch ausmachen können?
Ja, dass einfach das Thema Werte und Wertschätzung nicht mehr die Bedeutung hat wie vor, ja, vielleicht 10, 20, 30 Jahren.
Und woran liegt das?
Es ist eine andere Generation. Es ist eine andere Generation auch, die Wert legt auf andere Inhalte. Es ist meine Generation, ich gehöre zu der Generation X, 66 geboren, die natürlich noch mit vielen, vielen Werten ausgestattet wurde, weil man uns auch immer beigebracht hat, bitte rede sehr wertschätzend, das kommt gut an, dann kommst du auch gut an und dann bist du auch sympathisch, dann wirkst du auch sympathisch. In der jüngeren Generation merke ich das, das ist aber kein Angriff, bitte, dass das nicht mehr die bedeutende Rolle spielt. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass die junge Generation nicht wertschätzend kommuniziert. Das tut sie auf jeden Fall. Aber ja, wir legen vielleicht einen anderen Wert auf die Wertschätzung.
Werte verändern sich womöglich. Wie sehen Lösungen aus? Wir sprechen darüber, wie respektvolle und wertschätzende Kommunikation gelingt. Haben Sie ausmachen können, wie schnell sich Kommunikation verändert?
Tagtäglich. Also tagtäglich erlebe ich das, ob privat, ob im Business. Tagtäglich verändert sich Kommunikation. Ich habe das Gefühl, sie wird rasanter, sie wird schneller. Und dadurch, dass sie schneller wird, achtet man nicht mehr so sehr auf die Einzelheiten. Über die geht man teilweise hinweg. Und ich finde, wir sollten uns wieder auf die Einzelheiten besinnen. Da hätten wir auch das Thema wieder auf die Werte besinnen und die mit einbauen. Und wenn man das schafft und wenn wir das können, dann haben wir sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Kommunikationsweg.
Wie haben Sie als Kommunikationsstratege denn Wege dazu gefunden? Wie können wir das schaffen?
Indem wir beispielsweise, wenn es jetzt um ein bestimmtes Thema geht, über das wir sprechen, über das ich auch mit meinen Klienten spreche, dass wir das einmal durchspielen. Was würden Sie denn sagen? So, dann schauen wir und dann schauen wir, wie wir das optimieren können. Und dann schauen wir, wie wir hier ein bisschen mehr Herzblut reinpacken können, ein bisschen mehr Seele reinpacken können, sodass es nicht so knallhart, teilweise auch abgelesen klingt, sondern ja, aus dem Herzen kommt.
Das heißt, wir müssen das Kommunizieren, das Miteinander erstmal wieder lernen?
Ja, ja.
Haben wir es verlernt?
Wir haben es zum Teil verlernt. Ich will es nicht sagen, wir haben es ganz verlernt, aber wir haben es zum Teil verlernt. Und jeder täte gut damit, es ein wenig wieder aufzufrischen.
Jetzt kommt hier gerade schon Post von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Aus Ummendorf schreibt uns Henke zum Beispiel, Jürgen Henke, in Formulierung, besonders bei Politikern, stört mich die Aussage, ich würde sagen, dann sag es doch, schreibt er dazu.
Ja. Ja, das ist nicht nur bei Politikern so, das ist sehr oft so. Ich habe das auch in vielen Bewerbungsprozessen kennengelernt. Ich würde mich freuen, ich könnte mir vorstellen. Ich sage immer, drehen Sie es um, hören Sie auf mit diesen Formulierungen und werden Sie selbstbewusster. Ich könnte es mir vorstellen, kann man umwandeln in, ich kann es mir vorstellen oder ich stelle es mir vor.
Die aktive Sprache.
Ja, die aktive Sprache.
Das ist ja im Hören schon angenehmer,
oder? Das ist im Hören angenehmer, ja. Weil könnte bringt auch so ein bisschen, oder würde oder möchte, bringt so ein bisschen Unsicherheit mit sich. Und ich möchte auch sicher auftreten. Ich möchte im besten Falle souverän auftreten. Und sympathisch, erfolgreich. Und das schmälert meine eigentlich ganz tolle Aussage, die danach kommt.
Sie beobachten die Veränderung der Kommunikation ja schon sehr lange. Sie kommen aus der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, eine ganz eigene Branche.
Ja.
Haben Sie da Beispiele, die Sie vielleicht dann auch rausgetrieben haben? Gab es da was?
Nein, ich bin nicht rausgetrieben worden. Das war eine Entscheidung, die ich bewusst gewählt habe. Aber tatsächlich ist das eine Branche, die extrem hart ist. Die Immobilien- und Wohnungswirtschaftsbranche ist sehr, sehr hart. Ich habe sehr, sehr viele Versammlungen geleitet mit Eigentümern der Wohnung, mit Mietern. Und ich bin oft gerufen worden, wenn es ja Konflikte gab. Oder
Da wird viel gestritten.
Oder wenn die Leute einfach ein bisschen böse, ein bisschen sauer, auf welche Themen auch immer waren. Und dann hieß es, geh du mal dahin und versuch die wieder zu besänftigen. Das ist mir Gott sei Dank fast immer geglückt. Das ist eine Branche, da müssen Sie tatsächlich kämpfen. Wenn Sie da vor Leuten sprechen, Sie sind alleine und haben dann 10, 50, 100, noch mehr Leute gegenüber, die natürlich alle fleißig die Fachlektüren dabei haben und versuchen, Ihnen etwas nachzuweisen.
Was hat Ihnen denn da geholfen in der Situation? Sie haben dann ja im Grunde so die Rolle eines Mediators, kann man ja fast schon sagen.
Mhm. Ja, ich bin auf die Leute eingegangen, habe aber tatsächlich mein Thema verfolgt, habe, und das hat mir mein erster Mentor gesagt, gib das Drehbuch nicht aus der Hand. Und das Drehbuch habe ich mir nie aus der Hand nehmen lassen, auch wenn es eine hitzige Diskussion gab. Die lasse ich dann auch bis zu einem gewissen Teil zu und dann spreche ich die Leute an und sage, so, jetzt müssen wir weitermachen. Jetzt haben wir gemeckert, jetzt haben wir vielleicht auch geschimpft. Jetzt müssen wir wieder zurückkommen. Wie finden wir eine Lösung? Denn das ist doch das, was uns alle interessiert, wofür wir auch da sind.
Es kommen ganz viele Anmerkungen, Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel fragt Franzi aus Pforzheim gerade, wie schaffe ich es denn, mir einen Anker, so eine Eselsbrücke für positive Formulierungen im Alltag zu schaffen?
Eigentlich ganz einfach, indem man vorher überlegt und sich auch die Zeit nimmt zu überlegen, was sage ich als nächstes. Die Zeit sollte man sich tatsächlich nehmen und dann positive Formulierungen, positive Sätze, Begriffe mit einstreuen.
Da höre ich raus, eine gewisse Vorbereitung ist von Vorteil.
Ja, Vorbereitung ist ein großer Punkt auch in der Kommunikation.
Dann schreibt uns Peter Möller, es gibt Modewörter, die meines Erachtens nicht verwendet werden sollten. Zum Beispiel Wahnsinn.
Ja. Wahnsinn, cool, ich feiere mich, ganz großes Kino und vieles, vieles mehr. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Feind dieser Worte. Ich finde, das drückt auch so ein bisschen Persönlichkeit aus. Wenn ich mich riesig freue, sage ich Wahnsinn, ich freue mich riesig über dieses Thema. Also ich sehe das gar nicht so kritisch. Wenn natürlich jetzt jemand kommt, der diese Worte aneinander reiht und dadurch kein vernünftiger Satz mehr zustande kommt, sondern nur noch Lobeshymnen oder was auch immer, dann würde ich vorschlagen, ja, denken Sie bitte mal über die Begriffe nach, die Sie sagen. Aber ansonsten, wenn mal jemand sagt, Heureka, Wahnsinn, klasse, cool, warum nicht?
Wobei Sie, glaube ich, gerade einen wichtigen Punkt ansprechen. Wenn mal jemand sagt, ja. Manchmal werden diese Wörter dann ja inflationär gebraucht und dann fängt es an zu nerven, oder?
Dann fängt es an zu nerven, ja.
Dann kommt von Susi eine Anmerkung. Was mich sehr stört, ist generell die Aussage, neue Qualität im Zusammenhang mit etwas Negativem.
Ja.
Sie lachen, das kennen Sie.
Ich lache und ich bin der gleichen Meinung. Ich finde das ganz schrecklich, wenn man, gerade in der Politik ist das zu beobachten, von etwas Negativem spricht und dann im Zusammenhang die neue Qualität erwähnt. Qualität ist etwas Positives oder soll etwas Positives sein, es soll etwas Gutes sein, es soll etwas Fortschrittliches sein. Wenn ich aber etwas Negatives, eine negative Situation mit einer neuen Qualität beschreibe, dann bin ich verwirrt und da kann ich der Dame nur zupflichten, ich mag das gar nicht und ich kann nur jedem empfehlen, bitte lassen Sie diese grauenvolle oder eigentlich schöne Formulierung im Zusammenhang mit grauenvollen Ereignissen.
Ja, oft wird etwas aus dem Zusammenhang gerissen, ja. Wenn wir jetzt gerade das Thema Politik aufmachen. Es gibt ja manchmal Politiker, die dann auch eine Floskel oder eine Formulierung immer wieder verwenden. Ich erinnere mich da an Jens Spahn, der immer wieder sagte, wir müssen uns ehrlich machen. Das klingt doch im Subtext so, als sei die Politik sowieso unehrlich.
Ja. Und damit rief und ruft er sicherlich viele Menschen auf den Plan, die dann sagen, wie jetzt, die Politik ist unehrlich. Natürlich gibt es viele, die glauben, dass Politik unehrlich ist. Darüber diskutieren wir heute nicht, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber solche Aussagen, die kippen dann immer so ein bisschen Öl noch ins Feuer. Und dann denkt man nach, wie ehrlich machen. Ich dachte, sie sind ehrlich. Es ist sehr unangenehm. Also ich würde auch gerne mit Herrn Spahn einmal darüber sprechen oder auch mit anderen Politikerinnen und Politikern.
Erfolgreiche Kommunikation. Darüber sprechen wir heute Vormittag mit Michael Hanshal. Und das kennen natürlich viele. Meetings, egal ob in Präsenz oder online, die ziehen sich manchmal ewig in die Länge. Haben Sie Ideen und Tipps, Vorschläge, Lösungen, damit es kurz und knapp bleibt?
Ja, auf die Zeit achten auf jeden Fall und sich vorbereiten. Ich erlebe immer wieder, dass auf Meetings Teilnehmer anwesend sind, die teilweise das Thema gar nicht kennen, sind einfach da, weil sie dazugehören, sich aber mit diesem Thema nie beschäftigt haben oder nicht intensiv beschäftigt haben und dann das Meeting dafür nutzen, das Thema auszubreiten und in aller Länge zu diskutieren. Und dann stellt man nach 2 Stunden fest, Mensch, jetzt haben wir toll diskutiert, aber wir haben immer noch keine Lösung gefunden.
Auf der anderen Seite gibt es dann ja auch Leute, die wollen sich in solchen Meetings profilieren, die melden sich permanent zu Wort. Andere sind eher stiller. Mhm. Welchen Tipp haben Sie da?
Also ich kenne diese, in Anführungszeichen, Störenfriede, die ein Meeting dafür nutzen, sich zu profilieren und zu zeigen, wie gut sie sind, wie toll sie vorbereitet sind. Man kann diese Menschen relativ gut entlarven oder ein bisschen abschwächen, indem man konkrete Fragen stellt. Ich zum Beispiel habe in der Wohnungswirtschaft das ganz oft gemacht, wenn jemand da aufgestanden ist und gesagt hat, ich bin der, der alles weiß, habe ich gesagt, okay, wenn Sie alles wissen, das ist super, dann sind Sie mein Partner, dann möchte ich, dass Sie den und den Part übernehmen. Und plötzlich hat die Person dann gesagt, ach nee, ich wollte ja nur mal kurz was erwähnen, ich höre Ihnen wieder zu, alles gut.
Wobei sagen das Leute denn wirklich, ich weiß alles, ist...
Ja, vielleicht nicht, ich weiß alles, aber es hört sich so an, als würden Sie alles wissen. Ich habe mich genau erkundigt und das, was Sie sagen, ist vielleicht auch nicht stimmig. Und hier im Buch XYZ steht es ganz anders drin. Und mein Freund hat mir auch gesagt, dass es ganz anders ist. Oftmals haben die keine eigenen Beispiele, sondern haben es irgendwo gehört und gelesen. Natürlich aus dem Zusammenhang gerissen und präsentieren es dann auf einem Meeting, wo natürlich mehrere Leute zusammensitzen, die dann möglicherweise sagen, oh, da hat er ja gar nicht Unrecht. Ja, er hat Unrecht und er möchte sich einfach profilieren. Das hat in einem Meeting, in einem effektiven, effizienten Meeting nichts, aber auch gar nichts zu suchen, sich zu profilieren.
Was hilft da? Wie kommt man raus aus so einer Situation?
Wie ich vorhin schon sagte, ihn mit ins Boot holen. Die Person mit ins Boot holen. Sie sind mein Partner, Sie machen das jetzt mit mir gemeinsam.
Das muss halt dann auch die Vorgesetzte, der Vorgesetzte ja, dann so kommunizieren.
Das ist ja wichtig. Muss der kommunizieren. Oftmals macht man diese Menschen damit, ganz dämlicher Begriff, mundtot. Ich mag den Begriff nicht, aber der passt einfach im Moment gerade.
Ja.
Und dann sitzen die sich hin und hören auch aufmerksam zu. Das ist ja auch immer so ein Thema, aufmerksam zuhören.
Mit ins Boot holen, bei Störern nehmen wir mit, Vorbereitung nehmen wir ja mit. Was ist noch ein dritter Tipp, wo Sie sagen, das hilft wirklich bei den Meetings, ist gut und strukturiert und lösungsorientiert.
Tatsächlich im Vorfeld des Meetings sagen, das ist unser Thema, das wollen wir heute erreichen in diesem Meeting und bitte bereiten Sie sich zu diesem Thema vor. Bringen Sie Argumente pro, contra in einer gewissen Anzahl, also nicht, dass jemand eine Liste schreibt mit 25 Pro- und Kontra-Argumenten, sondern vielleicht 3, 5 Argumente dafür dagegen, falls es überhaupt Argumente dagegen gibt, und bereiten Sie sich vor. Und nur wenn die Leute vorbereitet zu diesem Meeting kommen, dann kann man ein effektives und effizientes Meeting auch durchführen.
Jetzt gibt es inzwischen viele Online-Meetings. Ist da etwas besonders zu beachten bei der Kommunikation?
Auch hier gilt es, sich vorzubereiten, auf dieses Meeting vorzubereiten, vorab auch das Thema zu kennen, um das es geht, und vorab auch das Ergebnis, das gewünschte Ergebnis zu können. Wo wollen wir hin? Was möchten wir heute in diesem Meeting erreichen? Ich erlebe das oftmals, gerade bei Online-Meetings. Man schaltet sich hinzu. So, hast du die E-Mail gelesen, die ich dir vorher geschickt habe? Nee, bin ich gar nicht dazugekommen. Und schon haben wir's.
Zur Kommunikation und Sprache kommt hier gerade ein schönes Zitat rein. Norbert aus Mannheim schickt uns das per Mail ins Studio und sagt, ich sage meinen Schülerinnen und Schülern immer wieder, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Michael Hans Hall, in Ihrem Buch sind auch viele Zitate zu finden. Ich habe auch so einen Sprüchekalender, ist ja immer schön, ne?
Ich bin ein absoluter Zitate-Fan. Ich oute mich.
Ja, ich habe einiges bei Ihnen gefunden. Ich fand zum Beispiel schön, Henry Ford sagte, das Geheimnis des Erfolgs ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Das ist ganz besonders wichtig, denn gesagt heißt ja noch nicht gleich verstanden und verstanden heißt nicht einverstanden. Ne?
Ja, ja. Ich muss mich in die andere Person, in mein Gegenüber hineinversetzen können. Das bedeutet natürlich auch, dass ich Interesse habe an dem, was die Person sagt. Daran mangelt es sehr oft in der Kommunikation. Was interessiert mich, was mein Gegenüber gerade sagt? Ich ziehe da meinen Stiefel durch. Der wird sich dann schon irgendwie arrangieren müssen. Aber tatsächlich in der guten Kommunikation, der gut geführten Kommunikation ist es entscheidend, den Standpunkt des anderen zu verstehen, ihn anzunehmen und auf dieser Basis miteinander zu kommunizieren.
Da ist ja nicht nur die Sprache, sondern die Körpersprache ebenso wichtig. Da achten Sie sicher auch drauf, ne?
Ja, da achte ich auch drauf. Wobei verschränkte Arme jetzt nicht bedeutet, es interessiert mich nicht, sondern ich mache es mir manchmal einfach gemütlich und verschränke meine Arme.
Aber verändert sich ja auch was. Das war früher immer so, oh, das ist totale Ablehnung.
Ja, früher war das ein absolutes No-Go. Guck mal, der verschränkt seine Arme, der hat überhaupt kein Interesse an diesem Thema. Doch, er macht es einfach gemütlich.
Ja.
Man darf nicht zu viel hineininterpretieren und man darf auch nicht zu viel Negatives herausfiltern wollen, weil dadurch geht natürlich die Kommunikation auch verloren.
Das hängt sicherlich auch mit der eigenen Einstellung zusammen, ob jemand etwas Negatives oder etwas Positives rauslesen möchte. Das ist für eine Kommunikation ja ganz entscheidend.
Absolut, absolut.
Dann gibt's ein schönes Zitat, habe ich bei Ihnen gefunden, auch von Gottfried Keller. Mehr zu hören als zu reden, solches lehrt uns die Natur. Sie versah uns mit 2 Ohren, doch mit einer Zunge nur.
Ja, stimmt.
Ja.
Das habe ich ganz, ganz oft gehört, dieses Zitat und gelesen. Und ich fand das so passend, weil ja, wir haben zwei Ohren und wir haben aber nur einen Mund. Das könnte darauf schließen und das könnte auch bedeuten, dass wir mehr zuhören sollten. Und genau das ist auch eines der ganz besonderen Themen in der Kommunikation, das gute Zuhören. Da haben wir noch ordentlich Luft nach oben. Das ist tatsächlich so. Ja,
vielleicht haben Sie da sogar einen Tipp. Wie lässt sich gutes Zuhören lernen?
Das ist die Einstellung. Und die Einstellung muss sein, ich freue mich auf das Gespräch, was ich gleich führen werde. Ich freue mich auf mein Gegenüber. Ich respektiere mein Gegenüber. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Werte. Die verfolgen uns durch die ganze Kommunikation. Ich respektiere mein Gegenüber und ich respektiere seine Meinung. Wenn ich das schaffe, dann höre ich gut zu, weil mich es tatsächlich unglaublich interessiert und vielleicht auch fasziniert, was mein Gegenüber zu sagen hat.
Haben Sie Erlebnisse? Denn das erleben wir ja immer mehr, dass da zwei Meinungen, sprich zwei Welten manchmal sogar aufeinander prallen. Und zu sagen, ich muss ja nicht dieselbe Meinung haben, dennoch kann ich mir das anhören. Oft kann ich daraus ja etwas ziehen. Aber dennoch, wie Diskussionen heutzutage geführt werden, haben wir oft den Eindruck, das ist schon dann, wenn der erste Teil des Satzes nicht übereinstimmt, ist schon vorbei.
Ja. Da gibt es so ein schönes Gleichnis, das sagt, 1 plus 1 gibt 3. Und das mündet in eine Ballonfahrt, die irgendwann mal Bertrand Piccard mit Brian Jones gemacht hat. Der hat einmal mit dem Heißluftballon die Welt umrundet. Und ich habe einen Vortrag von ihm gehört, da hat er genau das gesagt. Er hat gesagt, sehen Sie, wir sind beides Experten und beide haben wir eine Expertenmeinung. Aber in einer kleinen Gondel mit knapp 6 Quadratmeter kannst du eben mal nicht sagen, ich gehe vor die Tür, wenn ich genervt bin, sondern dann musst du dich diesen Herausforderungen stellen. Und der hat den Satz geprägt, 1 plus 1 gibt 3. Das heißt, meine Meinung und die Meinung des anderen, wir vergleichen diese Meinung miteinander, suchen eine gesunde Basis und von dieser Basis aus kommunizieren wir.
Schönes Beispiel und interessant jetzt in Ihrer Kommunikation zu beobachten. Sie haben jetzt einen Vergleich verwendet. Wie wichtig sind denn beispielsweise Vergleiche für die Kommunikation als Stilmittel?
Ich finde Vergleiche gut. Natürlich eine Kommunikation, die nur aus Vergleichen besteht, macht wenig Sinn. Aber warum nicht einen Vergleich heranziehen, der funktioniert hat? Man sagt, okay, da wurde dieser Vergleich getroffen, da hat es wunderbar funktioniert. Lass es uns doch ähnlich probieren.
Jetzt gibt's ja so Situationen, da heißt es, ja, wir machen einen Termin und dann gibt es diesen Termin aber einfach nicht. Woran liegt's?
Ja, ist manchmal auch so eine Floskel. Wir machen einen Termin, um einfach jemanden loszuwerden. Es ist sehr unschön. Ich verurteile das wirklich. Ich bin ein Freund des Neins und ich habe immer gesagt, ich kann mit einem Nein leben, ich möchte es aber hören. Ich glaube, es ist die Angst davor, ehrlich zu antworten, zu sagen, das ist nicht mein Thema, da kommen wir irgendwie nicht zusammen.
Wie haben Sie denn sich trainiert, dem Gegenüber die unbequeme Wahrheit zu sagen?
Das hört sich jetzt sehr salopp an, indem ich sie sage. Indem ich sie sage, wertschätzend verpackt natürlich. Ich sage, Sie haben beispielsweise eine wunderbare Dienstleistung und die ist super spannend, aber es ist nicht mein Thema.
Oft trauen sich viele wahrscheinlich schon, diesen Satz nicht zu sagen, oder?
Ja, dann lieber lassen Sie uns nochmal im Herbst, im Winter oder nächstes Jahr telefonieren. Oder ja, wir müssen unbedingt einen Termin ausmachen. Vielleicht kennen es die Zuhörer, man trifft alte Freunde aus der Schulzeit und Mensch, wie geht's dir, was machst du denn?
Lass uns mal treffen,
wir müssen uns unbedingt mal wiedersehen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und 5 oder 10 Jahre später haben wir es immer noch nicht geschafft, uns zu treffen. Das ist einfach so. Es ist vielleicht auch ein Stück weit eine Floskel, die nicht so gemeint ist, wie sie gesagt wurde.
Und warum sind wir in so vielen Gesprächen dann eher salopp und unverbindlich? Also es hat ja dann wahrscheinlich so die Ursache, wir wollen nicht unhöflich sein und dadurch sind wir es aber eher doch.
Ja, wir wollen nicht unhöflich sein. Wir haben vielleicht auch, manch einer hat auch ein bisschen Angst davor, Nein zu sagen. Was könnte denn der andere sagen? Wie könnte der andere reagieren, wenn ich Nein sage? Das ist unangenehm und deshalb versuche ich zu vertrösten. Aber das Vertrösten ist noch wesentlich unangenehmer. Also ich kann jedem nur empfehlen, bitte klar, höflich, aber auch wirklich bestimmt Nein sagen. Das ist für mich der einzige Weg.
Konnten Sie wahrscheinlich auch nicht von Anfang an, oder?
Nein. Nein, ich bin ein Mensch, der so ein bisschen das Helfersyndrom hat. Und auch bei guten Freunden, die mich anrufen, sagen, ja, du bist doch vom Fach, du kannst mir doch bestimmt helfen. Bin ich auch immer jemand, der sagt, ja klar, was ist dein Problem, was ist dein Thema?
Innerlich verdrehen Sie die Augen.
Ja, innerlich, oh Gott, ich habe gar keine Zeit. Aber.
Das ist ja wie mit den IT-Experten im Freundeskreis. Die werden dann permanent gefragt, ich habe da was am Computer und so
richtig,
weiter.
Richtig, ja. Ich hatte eine Zugfahrt mal vor vielen Jahren. Neben mir saß eine Dame, die mir erzählt hat, wir kamen so ins Gespräch, dass sie Doktor der Medizin ist, aber sehr ungern über dieses Thema spricht. Was habe ich getan? Ich habe ihr von meinen Wehwehchen erzählt.
Dabei hatte sie doch schon gesagt.
Ja, genau. Ich hatte es überhört und habe ihr von meinen Wehwehchen erzählt. Sie hat ein bisschen die Augen verrollt, aber Gott sei Dank war sie mir nicht sonderlich böse deswegen.
Es kommen gerade so viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Von Harald steht jetzt leider nicht dabei, woher. Und er sagt, ich habe auch noch eine Frage zum Thema. In meinem Team, in einer Sozialinstitution, habe ich das Phänomen, dass gut gemeinte Ratschläge besser machen, Tipps, Hinweise auf Fehler von Kollegen untereinander vom Gegenüber als Kritik, Kontrolle, sogar als Mobbing empfunden oder wahrgenommen werden, was für erhebliche Disharmonie innerhalb des Teams sorgt. Wie soll ich denn als Teamleiter damit umgehen? Hier wäre ich um gut gemeinte Ratschläge dankbar. Sie haben sicher welche.
Ja, der Ratschlag ist etwas Wunderbares, auch der gut gemeinte ist noch besser, aber er darf nur dann gegeben werden, wenn man ihn vorher ankündigt. Meine Empfehlung, wenn Sie mit den Kollegen sprechen, sagen Sie einfach, ich empfehle dir. Das ist etwas gemildert und das lässt natürlich der Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob ich diese Empfehlung annehme. Und ein gut gemeinter Ratschlag tatsächlich ist auch, wie gesagt, etwas Wunderbares, aber er sollte vorher angekündigt werden und vor allem sollte man sein Gegenüber fragen, ob er oder sie diesen Ratschlag annehmen möchte oder ob man einen Ratschlag geben darf.
Jetzt habe ich Haralds Mail so verstanden, dass die Kolleginnen und Kollegen untereinander sich schon mal Tipps geben und dass das als Mobbing empfunden wird. Also was wäre da sein Weg, damit umzugehen, zu sagen, guck mal, macht euch doch Empfehlungen oder so? Oder wie kann er jetzt in der Situation weitermachen?
Ja, das kommt natürlich auch, das ist absolut das Zwischenmenschliche. Das kommt natürlich auch darauf an, wie sich die Kolleginnen und Kollegen verstehen. Wenn mir eine Kollegin, ein Kollege einen Tipp gibt, mit der ich so gar nicht kann.
Dann will ich auch nichts annehmen.
Genau, da ist auch jeder gute Tipp ein Angriff.
Ja.
Man muss dafür sorgen, dass die Basis stimmt, dass man sich riechen mag, dass man miteinander arbeiten mag, dass man sich gegenseitig auch respektiert. Es ist eine Form des Respektes. Jemand, den ich respektiere, von dem lasse ich mir doch auch gerne mal einen guten Rat geben.
Haben Sie da einen Tipp, um überhaupt ein gutes Arbeitsklima herstellen zu können, so die Grundlage schaffen?
Ja, vielleicht auch mal was miteinander machen. Vielleicht auch einfach mal so ein, wie man so schön sagt, ein Brainstorming machen. Vielleicht auch mal einen halben Tag irgendwo rausgehen und miteinander sprechen, um die Person, mein Gegenüber, meine Kollegin, meinen Kollegen tatsächlich kennenzulernen.
Und dann hilft die Empfehlung vielleicht auch besser.
Dann ist man offener dafür.
Susanne Hirsch meldet uns. Als ehemalige Schulleiterin interessiert mich, wie kann ich wertschätzend ausdrücken, dass ich es unmöglich finde, dass Kolleginnen und Kollegen unvorbereitet in die Konferenz kommen?
Das ist ganz schwierig. Da sind Sie da haben Sie immer den schwarzen Peter, wenn Sie Kolleginnen und Kollegen angehen. Aber auch hier kann man mit der Empfehlung arbeiten. Man kann sagen, bitte bereitet euch vor. Vielleicht auch kann ich unterstützen dabei. Ich möchte, dass wir dieses Meeting effektiv und effizient gestalten. Einfach den Kolleginnen und Kollegen entgegenkommen und ihnen die Hand reichen.
Schule ist ein Thema, da sind Sie zu Hause. Sie gehen nämlich regelmäßig in Schulen. Können Sie uns ein Beispiel von da schildern, was Sie so erleben in Sachen Kommunikation?
Ja, also ich habe viele Jahre für die Hessische Wirtschaft Assessment Center in Schulen in ganz Hessen durchgeführt. Und wir bekamen zuvor eine, in Anführungszeichen, Einweisung, eine Schulung. Und da wurde etwas genannt, was ich glaube, in meinem ganzen Leben nie mehr vergessen werde. Denn man hat gesagt, bitte achtet auf die wörtliche Rede. Schönes Beispiel. Die Schülerin, der Schüler, die einfach aus dem Fenster starrt. Viele von uns würden sagen, okay, hat kein Interesse am Unterricht, möchte am Unterricht nicht teilnehmen, träumt, ist ganz woanders. Aber vielleicht muss diese Schülerin und dieser Schüler aus diesem Fenster schauen, um einfach ja für sich selbst zu brainstormen, um einfach Futter zu finden, Argumente zu finden für ein gewisses Thema.
Heißt ja vielleicht gar nicht, dass ich nicht zuhöre. Ich kann ja aus dem Fenster schauen und dennoch zuhören.
Richtig. Genau wie vorhin die verschränkte Arme. Ich kann verschränkte Arme haben und trotzdem interessiert an dem Thema sein. Ja, wir sind da nicht ganz objektiv. Wir sind eher subjektiv in dieser Wahrnehmung. Und wir sind ja Meister im Erfinden. Wir erfinden dann irgendwas Negatives oder legen irgendwelche negative Begriffe, die wir relativ schnell parat haben, hier hinzu. Aber vielleicht ist es gar nicht so.
Jetzt haben wir gerade eben gehört, Sie sind in Schulen gewesen. Ihr Schwerpunkt ist jetzt aber die Generation 50+. Warum haben Sie sich die ganz besonders vorgenommen?
Ja, ganz einfach, weil ich dieser Generation angehöre und mich diese Generation seit über 15 Jahren unglaublich fasziniert und es leider eine, gerade im Berufsleben, wenn es um Jobsuche geht, eine vergessene Generation ist oftmals.
Jetzt heißt es, wir brauchen überall Facharbeiter, wir brauchen die Expertise, die stehen ja für Qualität und Erfahrung.
Ja.
Warum haben Sie es denn noch so schwer?
Na gut, weil man im Laufe der Jahre Vorurteile aufgebaut hat gegenüber dieser Generation. Ein Vorurteil, mit dem ich ganz oft konfrontiert werde. Ja, wir sind ein junges Team. Da passt natürlich jemand, der 50 Jahre und älter ist, gar nicht rein. Das ist ein Irrglaube. Denn es gibt viele Unternehmen, auch in Amerika, viele Unternehmen, die sogar Partys arrangieren und gestalten, wo junge und erfahrene Menschen aufeinandertreffen und sich wunderbar ergänzen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, auch in einigen Unternehmen mal nachzuhaken, wie läuft denn die Zusammenarbeit mit Jung und Alt? Wobei das Wort alt ich gar nicht so sehr mag.
Ja.
Ich würde eher sagen erfahren. Das läuft wunderbar, das läuft großartig. Ich habe kein einziges Beispiel erhalten, gesehen, wo man gesagt hat, naja, das läuft gar nicht gut mit den Generationen.
Oft ist es ja so, aus Amerika schwappt dann ein Trend zu uns rüber.
Ja.
Erwarten Sie das?
Ich würde es mir wünschen, natürlich. Ich würde es mir wünschen. Erwarten tue ich es nicht, aber ich würde es mir wünschen. Aber was ich mir auch wünsche und was ich vielleicht auch erwarte von Unternehmen, seid bitte offen gegenüber Bewerberinnen und Bewerber, die 50 überschritten haben, die 55 sind, die 60 sind, die vielleicht 62, 63, 65 sind. Das sind wirklich sehr, sehr gute Leute. Und es wäre schade, wenn man diese Generation, meine Generation, vergessen würde.
Wo erleben Sie denn, in Ihrem Geschäft erleben Sie ja sowohl die junge als auch die erfahrene Generation.
Mhm.
Wo haben Sie denn zuletzt vielleicht Situationen erlebt?
Naja, ich hatte vor kurzem ein Interview mit einer bekannten Zeitung zur Generation 50+. Und ich hatte eine junge Dame als Gegenpart, die mich da interviewt hat. Und da sind dann schon einige Sichten aufeinander getroffen, die weit auseinander gehen. Zum Beispiel das Thema, dass die ältere Generation ab 50 gar nicht mehr so viel arbeiten möchte.
Ist es so?
Nein, ich würde sagen, das ist nicht so. Es gibt natürlich welche, die sagen, okay, wir haben ein entsprechendes Alter, wir haben, wie man so schön sagt, unsere Schäfchen im Trockenen, wir können es uns leisten, aufzuhören. Aber die Mehrheit möchte arbeiten, muss arbeiten, möchte arbeiten. Und das ist doch dieses Klientel, was für Unternehmen unglaublich interessant sein kann. Ich habe auch gesagt, und da hatte ich die Dame so ein bisschen, da hat sie dann auch gesagt, sie haben recht. Ich habe gesagt, sehen Sie, wenn Sie heute auf die Internetseite eines Unternehmens gehen, egal welchen Unternehmens, Sie werden irgendwo das Wörtchen Erfahrung finden.
Ja.
Also warum nicht in Erfahrung investieren?
Okay, also ist doch ein ganz spannender Austausch gewesen.
Absolut, ich fand es großartig, ganz toll.
Vielen Dank erstmal für das, was Sie uns heute mitgegeben haben,
sehr
Michael
gerne.
Hanshal.
Tschüss.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.